Gutes hält sich. Seit 25 Jahren.
Free.
Radio Free FM auf der 102,6, Mittwoch 15 Uhr. Da gibt es natürlich jeden Mittwoch um 15 Uhr den Podcast der internationalen Stadt rund um Themen der Entwicklungspolitik und Diversity. Und jedes Mal mit einer Expertin oder einem Experten. Und heute begrüße ich sehr herzlich die Frau Marietta Nicole Afi-Amusso. Sie ist die Fachpromotorin für migrantische Partizipation und Postkolonialismus im Eine Welt Forum Mannheim. Herzlich willkommen bei uns bei Radio Free FM.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir reden mit Ihnen über die migrantische Partizipation und Postkolonialismus. Bevor wir uns da jetzt in das Thema reinarbeiten, vielleicht mal so eine kurze Erklärung oder Definition, was überhaupt dieser Postkolonialismus ist und warum er sich mit dem überhaupt beschäftigen sollte.
Ja, nochmal guten Tag und ich freue mich auch hier zu sein und mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Ja, meine Stelle ist migrantische Partizipation, Postkolonialismus und KUSU, Postkolonialismus. Das geht allgemein um alle Einsätze und alle Denkweise, die nach der Kolonialzeit oder die kritische Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus machen. Und ich würde noch sogar in dem Bereich sagen, hier geht um Kolonialkontinuität, weil Postkolonialismus tendenziert man dann sich einzuschränken an alle, die nach dem Kolonialismus passiert, wobei wir wissen heute, dass es um eine Kontinuität von bestimmten Mustern, bestimmten Konstrukten gehen. Genau, das würde ich dann Oberbegriffe Kolonialkontinuität statt nur Postkolonialismus sagen.
Also das heißt, wir sind heutzutage auch noch von dieser Kolonialzeit betroffen. Die wirkt sozusagen noch nach in unserem gesellschaftlichen Leben global gesehen.
Genau, richtig. Das wirkt noch so stark von Aspekten, vielleicht kommen wir noch dazu, die entstanden sind, die als Muster bleiben, die bei uns verinnerlicht sind, wo wir damit leben, bewusst oder unbewusst.
Geben Sie doch mal so ein paar Beispiele für diese koloniale Kontinuität. Wo sind heutzutage noch Aspekte in unserem Verhalten zu sehen?
Genau so ein ganz einfaches Beispiel, wenn man über, ich würde das als Problematik, das Thema nennen, wenn man über Thema Rassismus spricht. Es ist uns alle klar jetzt, also zumindest für die Mehrheit klar, dass es nicht unterschiedliche Menschenrassen gibt, sondern nur eine Rasse der Menschen. Wir wissen das halt, dass in Kolonialzeit wurden Rassen konstruiert, kategorisieren, dass es weiße Menschen gibt und schwarze Menschen gibt und so weiter und so fort. Auch wenn wir heute, dass es heute für uns klar ist, dass es nur ein Konstrukt ist, wir erleben im Alltag, wie diese Konstrukt noch auf unser Alltagsleben Einfluss drauf hat, dass Menschen von Rassismus betroffen sind, wobei es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt. Das ist zum Beispiel ein einfacher Beispiel als das Erbe, was wir aus der Kolonialzeit mitgenommen haben und immer noch uns damit auseinandersetzen müssen.
Da möchte ich ganz kurz mal einhaken. Wir können gleich noch mit weiteren Aspekten weitermachen, aber mit diesem Rassismus. Wenn Sie sagen, diese Rassen, das ist ein Konstrukt gewesen, das damals bewusst gewählt wurde aus politischen Gründen, dann dürften wir ja auch dieses Wort Rassismus gar nicht nennen. Kann man jetzt in der heutigen Zeit das Wort Rassismus eigentlich nennen oder propagiert man damit eigentlich ja dieses alte System der Rassen? Gibt es da einen besseren Begriff dafür?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil dafür gibt unterschiedliche Theorie und Wahrnehmung. Natürlich gibt auch Begriffe, wo man heute über Ausgrenzung, Erfahrung und ich glaube auf Deutsch Menschenfeindlichkeit und so weiter spricht, aber das ersetzt das Rassismus nicht. Leider mit einigen Begriffen, die müssen genannt werden und über diese Problematik zu sprechen. Weil wenn wir über Rassismus sprechen, das hat sich weiterentwickelt. Wenn wir Rassismus heute bezieht sich leider nicht nur auf diese Konstrukte von Weißsein und zum Beispiel nennen oft Schwarzsein auf eigene Positionierung, aber es hat sich weiterentwickelt und es geht um um Machtstrukturen. Es geht um Menschen, die Ausgrenzung, Erfahrung erleben, weil sie bestimmte Aussehen haben oder Glaubeinrichtungen haben, zu bestimmten Gruppen gehören und so weiter und so fort. Deswegen eine Ersetzung heutzutage wird es kritisch sein, weil damit schnell gibt diese Gefahr, dass wir denken, es ist vorbei.
Also hier an dem Punkt kann man jetzt nochmal ganz klar festhalten für alle, dass es den Begriff der Rasse so biologisch nicht gibt, sondern dass es ein bewusst gewähltes Konstrukt war, um die Schreckensherrschaft des Kolonialismus zu rechtfertigen. Was gibt es denn noch für weitere Aspekte dem Postkolonialismus außer dem Rassismus, den wir heute noch in unserem Verhalten so sehen?
Genau. Ein Thema ist das, also Thema Wirtschaft, weil oft wenn man über Rassismus, über Machtstruktur spricht, dann sieht man sehr oft nur Alltagsrassismus. Wobei Alltagsrassismus, das ist nur eine Wirkung von bestimmten Ursachen. Und wenn ich dann zum Beispiel Thema Wirtschaft nenne, man merkt auch die Beziehung, weil heute unser Thema geht auch um politische Bildungsarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Und in dieser Entwicklungspolitik, wenn man die Beziehung zwischen unterschiedlichen Ländern sieht, da sieht man auch, wie stark von Macht auch, von Machtstruktur auch das beherrscht ist. Ich nehme einfach einfache Beispiel. Ich glaube, damit können wir alle ganz gut klarkommen. Man merkt auch in dem Austauschprogramm, ganz einfache Austauschprogramme zwischen Jugendlichen, mit welchen Perspektiven man auf andere Seite geht. Und auch wenn wir über diese Kontinuität sprechen, das betrifft nicht nur Menschen, so in dem Fall hier in Deutschland. Wenn man ein Austauschprogramm macht, ein ganz einfaches Programm, nennt man Benin, weil ich komme aus Benin, dann will man dort zum Beispiel als weißgelesene Person mehr wahrgenommen. Es werden Menschen auch schnell Kompetenzen zugeschrieben, die sie nicht haben. Und umgekehrt, wenn Menschen ein Austauschprogramm hier machen, sie erleben schnell diese Ausgrenzerfahrung, sie werden nicht unbedingt als Experten und Expertinnen wahrgenommen. Ich kenne von vielen Austauschprogrammen zum Beispiel, dass Jugendliche 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, in Länder des globalen Südens, in Benin zum Beispiel, als Lehrer 3 Monate in Einsatz kommen und die Möglichkeit haben, in eine Schule zum Beispiel Unterricht zu geben und so weiter. Aber umgekehrt in Austauschprogramm, wenn es wird uns auch schwer vorstellbar, eine 19 Jahre alte junge Person aus Benin als Lehrer hier in der Schule einzusetzen und einfach allein als Hauptlehrer einzusetzen. Das sind Muster, die sich entwickeln auf beide Seiten, wo schnell einige Leute sich als besser darstellen oder auch unbewusst Privilegien ausnutzen, weil sie in diese Kategorie reingeschmissen werden und danach natürlich viele Jugendliche heute setzen sich mit diesen Privilegien auseinander und fragen sie sich, wenn sie im Austauschprogramm sind, welche Rolle haben sie, was dürfen sie machen, was nicht. Aber es ist auch noch viel da zu machen, zum Beispiel in diese internationale Beziehung, dass man überhaupt auf Augenhöhe arbeiten können. Das ist zum Beispiel ein Beispiel und ich kann noch weiß nicht, unterbrechen Sie mich gerne, wenn es zu lange ist. Und ich komme mal aus Deutschland und gebe ein Beispiel vom Thema Währung. Sie wissen ja heute, die letzten 5 Jahre vor allem im westafrikanischen Raum gibt dann starke Diskussionen zum Thema CFA, also Währung aus westafrikanischen Ländern zum Beispiel, die ehemalige Kolonie von Frankreich waren, wo diese Währung lange geherrscht hat, wo Länder jetzt versuchen, die Unabhängigkeit da zum Thema Währung zu erwerben. Also stellen Sie sich vor, dass Euro in Benin produziert wird und in Benin verwalten wird und dann auch in EU-Länder verschickt wird. Also nach der Kolonialzeit, man hat über Unabhängigkeit gesprochen, wobei es ist jetzt klar, dass in vielen Aspekten Bildungssystem, Wirtschaft und auch soziokulturellen Aspekten, dass es noch starke Abhängigkeit Länder, also sogenannte damalige kolonisierte Länder gibt, zu Europa. Gleichzeitig gibt auch eine starke Abhängigkeit Europa zu diesen Ländern, was nicht genannt ist. Zum Thema zum Beispiel Rohstoff und zum Thema auch Thema Ernährung. Wir wissen, wo kommt unser Kaffee her, wo kommt unser Benzin her, was können wir überhaupt machen ohne diese internationale Beziehung hier in Deutschland. Aber diese Betrachtung von lange Abhängigkeit Europas zu Afrika ist auch nicht oft nicht darüber gesprochen. Also, und man merkt auch, wenn man Deutschland sieht, wenn man Frankreich sieht, welche Beziehungen sind stark noch in dem globalen Süden. Man merkt, dass die Beziehung zu sogenannten, also zu ehemaligen Kolonien noch stärker sind als zu anderen Ländern. Und das ist starke Kontinuität. Und in Namibien zum Beispiel heute, man merkt, wie viel, vielleicht glaube ich 5% der Bevölkerung oder weniger sind weiße Menschen, aber sie beherrschen die ganze Wirtschaft. Und das ist auch Kontinuitäten, die da sind, die wir sehen müssen. Und eine letzte Aspekte würde ich gerne auch nennen, was auch ein mein Lieblingsthema ist, Thema Gegenstände, Rückgabe von sogenannte Gegenstände aus dem Museum, die heutzutage in unsere, sage unsere, weil ich hier auch in Deutschland erlebe, zu unserem Museum, zu einem großen Teil der sogenannten Eigenschaften von Museum gibt, die damals in der Kolonialzeit einfach nicht als Geschenk, 100% als Geschenk, von Königreichen hier kamen, sondern viele Sachen wurden gestohlen. Und die sind auch hier in Deutschland. Wir profitieren davon, wir besuchen Museen und dafür bezahlen wir. Leute kommen aus der ganzen Welt, um Museen zu besuchen. Das ist ein Teil unserer Wirtschaft. Aber das ist nicht 100% unsere. Was profitieren Länder davon, von was damals gestohlen ist? Und das ist in Debatte heute noch. Thema Museum, Rückgabe von Objekten von Kolonialzeit. Und wenn man über Objekten spricht, hier sind sie Objekten, aber für Menschen in anderen Ländern, sie haben eine ganz spirituelle Aspekte. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Objekten hier sind, man hat diese Spiritualität aus diesen Objekten weggenommen. Und dann sind sie jetzt im Museum und wir sehen nur Objekte, die andere sehen auch Glaubeneinrichtungen, sie sehen Empowerment, sie sehen Spiritualität, aber sie haben jetzt keinen Bezug jetzt dazu, weil diese sogenannten Objekte hier sind. Das heißt, in der Kolonialzeit, das wurde mehr an Menschen weggenommen als Gegenstände, als Glaubeneinrichtung, als Werte. Es wurde viele weggenommen und heutzutage, wir müssen uns auseinandersetzen, weil wir haben das Erbe auf beide Seiten und das Weg auf unseren Alltag. Und wir müssen sehen, wir müssen uns auseinandersetzen, sowohl hier in Europa als in koloniale Länder und eine gemeinsame Kultur der Erinnerung zu entwickeln und gleichzeitig auch an einen Punkt zu kommen, wo Menschen als Menschen wahrgenommen werden, ohne kategorisiert zu werden.
Das sind wir ja jetzt schon drin. Wir sind ja jetzt im Postkolonialismus und es hat ja jetzt auch schon einen Dekolonisierungsprozess eingesetzt. Ja? Also Sie haben ja nochmal die wichtigen Aspekte hervorgehoben, dass man mal sieht, wie mächtig und wirkmächtig diese Strukturen des Kolonialismus immer noch wirken in allen Bereichen, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, auch in der Kunst. Ja? Jetzt haben wir den Dekolonisierungsprozess. Vor welchen Herausforderungen stehen dann die Migrantinnen und Migranten, um diesen Dekolonisierungsprozess einzuleiten und dass es eben da jetzt diese Teilnahme und diese nicht wieder das Gleiche passiert, wie damals passiert ist, dass sie abgehängt werden. Was sind so Ihrer Meinung nach die wichtigsten Herausforderungen, die da zu meistern sind?
Genau, die wichtigen Herausforderungen, das ist diese Partizipation, und das ist ein Teil meiner Arbeit, migrantische Partizipation. Wie schafft man überhaupt dazu kommen und Teilhabe zu haben. Ich habe auch an viele Veranstaltungen teilgenommen und finde ich auch teilweise sehr gut, dass Menschen auch hier, die diese migrantische Biografie nicht haben, sich stark einsetzen für Veränderung. Gleichzeitig sehe ich kritisch, dass ich mich zum Beispiel in viele Räumen bewegen, wo es um Dekolonisierung geht, wo es um Flucht und Migration geht und wo aber 90% nur weiße Menschen sind. Das heißt, auch in dieser Debatte um Dekolonisierung, das ist immer noch die Mehrheitsgesellschaft, die da Zugang zu dem Thema hat. Und vor allem, wenn man auch über Migrantinnen spricht, da müssen wir auch vorsichtig mit dem Begriff gehen. Natürlich, wenn man normalerweise im allgemeinen Sinn Migration betrachtet, wird man auch über Verlagerung von Lebenspunkt von A bis Z sprechen. Aber in der Regel, wenn man über Migranten, Migrantinnen spricht, spricht man etwa nur über internationale Migration. Und da, wenn man noch nah reinzoomt, spricht man oft über Migration von Menschen aus dem sogenannten globalen Süden in europäische Länder. Und schnell werden Menschen als Migranten wahrgenommen, die bestimmte Aussehen haben, auch wenn sie Deutschland nie verlassen haben. Und Menschen aus Frankreich in Deutschland zum Beispiel werden nicht weniger mein Angebot als Fahrpromotorin für migrantische Partizipation wahrnehmen. Das heißt, da in der politischen Bereich gibt auch noch Ausgrenzung Zuschreibung, die schnell zu Ausgrenzung führen. Wo bestimmte Kategorien sich nur angesprochen fühlen sollen und diese Kategorie auch sind die Mehrheit Menschen von Rassismus betroffen sind und die auch weniger Zugang zu bestimmten Milieu und Kreis haben. Das heißt, die große erste Herausforderung ist es dieser Zugang. Wie komme ich überhaupt dazu, wenn ich betroffen bin? Das heißt, wenn in meiner Biografie auch Menschen sind, die koloniale aus kolonisierten Ländern kommen. Sie kommen überhaupt zu den politischen Bildungsthemen.
Wie würden Sie das denn, bleiben wir noch mal kurz bei der Partizipation. Wie würden Sie denn die aktuelle Situation da einschätzen? Ist dieser Zugang gewährleistet? Ist der sehr schwer gewährleistet? Leistet da die Politik Hilfe oder würden Sie da der Politik eher ein schlechtes Zeugnis ausstellen? Oder wo würden Sie da ansetzen, um das zu verbessern?
Gewährleistet ist es offiziell. Ich glaube, jeder kann an jeder Verein teilnehmen, jeder kann überall gehen. Also offiziell gesagt ist es gewährleistet. In der Realität doch wenig, weil man kann auch, wenn man das Thema auch intersessional betrachtet, nämlich eine Familie mit Fluchterfahrung hier, die gerade angekommen sind, sie haben auch andere Herausforderungen. Sie müssen mit der Sprache erstmal klarkommen, mit Wohnung, mit Aufenthaltstitel. Und natürlich werden sie nicht an viele Veranstaltungen teilnehmen, wo es darum geht, Dekolonisierung und so weiter. Das heißt, es ist auch sehr elitär, das Thema. Und da muss man noch im politischen Bereich, glaube ich, noch mehr machen und nicht erwarten, dass es ist da, du kannst nehmen, sondern dass man das Thema zu Leute bringt. Dass man Räume schaffen für Menschen, die diesen Zugang nicht leicht haben, zum Beispiel Familien mit Kindern und so weiter, dass diese Veranstaltung zum Thema Dekolonisierung und so weiter mit Kinderbetreuung als einfaches Beispiel verbunden sind. Also es gibt noch viele Sachen, die man im politischen Bereich noch machen kann, um diesen Zugang für Menschen zu erleichtern. Also das ist da. Es ist niemand, es ist nicht verboten, es zu machen, aber man muss auch die Möglichkeit haben, an dem Thema ranzukommen.
Es ist ja eine große Problematik, die oftmals seitens der Verwaltung herangetragen wird. Wir erreichen die Leute nicht wirklich. Liegt es dann auch an den Themen, dass die Themen immer wieder von der Politik, von der Verwaltung vorgegeben werden? Oder kommen solche Themen auch wirklich rein von Seiten der Migranten? Würden die Themen dann anders ausschauen, wenn wir das mal quasi von der anderen Seite betrachten würden?
Ich glaube, das ist beides. Es würde manchmal, also es, manchmal sind Themen vorgegeben, manchmal kommen von Migrantinnen, aber da auch ist es sehr elitär, weil wenn wir über Dekolonisierung und so weiter, das sind Begriffe, die sehr akademisch sind, wo Leute allgemein mit der Ausschreibung oder mit der Ankündigung von Veranstaltungen oder von Themen nicht unbedingt was damit anfangen können. Das heißt, der Bereich ist auch sehr akademisch geprägt. Und ich einschließend, das ist auch viele von uns, die Zugang zu dem Thema haben, sie mit viel mitmachen, sind Menschen, die studiert haben. Und da muss man auch ein bisschen, also würde ich sagen, unterbrechen aus allen Niveau. Und zweite, es ist auch ein Problem der Sprache. Eine Veranstaltung in 4, 5 Sprachen anzubieten, ist auch, kostet auch Geld. Aber nur zum Beispiel da kann man mehr Menschen erreichen, die vielleicht neu nach Deutschland gekommen sind und Deutsch nicht beherrschen, die Möglichkeit zu geben, es in anderen Sprachen mitzumachen. Das heißt, es ist vorgegeben Rahmen, aber es ist ein Rahmen, die von Migrantinnen selbst angeboten sind, aber wegen Ressourcen und viele Aspekten an, also sehr beschränkte Zielgruppe eingerichtet sind. Das heißt, da muss noch von vielen Organisationen, die in politischer Bildungsbereich sind, dass uns in Antrag Sprachen und so weiter viel mehr Aspekten berücksichtigen, viel mehr Positionen in der Antragstellen der Finanzierung ermöglicht werden, weil man kann 2 Stunden Veranstaltung, es ist wie schwierig, wenn man sagt 2 Stunden Veranstaltung, 3.000 Euro. Dann wird man sagen, hey, was macht man für 3.000 Euro? Aber wenn man rechnet, dass man zum Beispiel Kinderbetreuung, dass man Dolmetscher und Dolmetscherinnen haben, das kann man schnell zu einem großen Budget kommen, was nicht für alle sofort vorstellbar sind.
Gibt es bei dem Dekolonisierungsprozess noch weitere Faktoren, die Sie als wichtig erachten, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
Ja, bei der Dekolonisierungsprozess finde ich, dass wir das auch noch sehr intersessionell betrachten sollen. Das heißt, wenn wir heute über Dekolonisierung sprechen, es geht nicht nur um, es ist nicht schwarz-weiß. Menschen, die sehr betroffen sind, haben sehr viele Aspekte auch verinnerlichen. Man ist über Generationen, zum Beispiel Jugendlichen, die Migrationsbiografie haben, die zeitlang Zugang zu Bildung schwer haben, die Ausgrenzungserfahrung haben. Viele stellen sie sich selber nicht vor, dass sie weiter in der Gesellschaft kommen können, dass sie mehr sind, als was man, wie man deren sieht. Das heißt, es ist auch da unter Menschen, die betroffen sind, es ist noch viel zu machen und bestimmte Muster zu dekonstruieren, damit Menschen sich selber wertschätzen. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Studiumzeit, dass ich, als ich meinen Abschluss hatte und eine Freundin sage, ah, ich habe verteidigt, ich habe Note 1, dann hat sie gesagt, wow, als schwarze Person, wie hast du es geschafft? Also schnell selbst denkt man, dass man normalerweise nicht viel schaffen kann. Und wenn man was schafft, denkt man, dass es eine Ausnahme ist. Man verbindet selber eigene Aussehen, eigene Biografie mit bestimmten Unterwerten. Und da in dem Prozess von Dekolonisierung, es geht nicht nur um privilegierte Menschen, es geht nicht nur um Deutschland und eurozentrische Perspektive, es geht auch um Menschen, die diese Biografie haben, Räume für sich zu haben, Punkte zu dekonstruieren, von eigenem Aussehen, von Haare bis Fuß, sich selber zu akzeptieren. Und da genau wollte ich ganz kurz ansprechen, da schnell wird von Mehrheitsgesellschaft als Parallelgesellschaft betrachtet, wenn man mehr Räume für Menschen anbieten, sie zu empowern, sie selbst zu dekolonisieren. Aber ich sehe das als sehr wichtige Schritte in den Dekolonisierungsprozess, dass wir getrennte Räume anbieten und dann gemeinsam zu dem Thema kommen. Dass wir Möglichkeit auch für mehr Empowerment-Räume für Menschen, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, Menschen auf den sogenannten kolonisierte Länder, dass sie selber sich mit eigener Biografie auseinandersetzt, dass sie diese Empowerment rausfinden und dann erst in Gespräch kommen mit Mehrheitsgesellschaft. Und da betrachte ich persönlich nicht als Parallelgesellschaft zu entwickeln, wenn man solche Räume anbieten, die sehr wichtig in der Prozess.
Aber da ist ja schon im Moment ist ja ein großer Umbruch. Also man sieht, diese Auswirkungen des Kolonialismus sind sehr, sehr massiv, sogar also auf Seiten der Europäer, der Weißen, aber auch auf Seiten der Länder aus dem globalen Süden ist einfach diese Struktur so mächtig, dass sich das viele selber gar nicht zutrauen, weil jahrzehntelang das natürlich ihnen auch so verkauft worden ist. Die Auswirkungen sind also wirklich absolut massiv. Es hat aber ja jetzt in den letzten Jahren eine große Auseinandersetzung damit stattgefunden. Woher kommt es Ihrer Meinung nach, dass das so lange gedauert hat? Weil dass man das jahrzehntelang als nicht normal gegeben hat, aber das wurde, so scheint es zumindest, jahrzehntelang ja gar nicht hinterfragt.
Ja, ich glaube, jede Machtstruktur will auch mächtig bleiben. Und diese Konstrukten von Weißsein, der Kolonialismus, das ist Ideologien, die da mal entstanden sind, zu sagen, okay, wir wollen Menschen zivilisieren, sie brauchen uns, sie sind wild und so weiter. Und man hat auch hier viele Leute überzeugt, auch mitzumachen. Das ist eine Ideologie und wie jede Ideologie, das wird nicht einfach von heute auf morgen abgeschafft. Ideologie sind, es ist mit Anhänger, Anhängerin, es geht auch mit Macht verbunden. Und diese Ideologie, das fließt auch in Institutionen, das fließt in Strukturen rein, also diese Rassenideologien, was auch damals konstruiert wird, wird einfach nicht von jemand konstruiert. Das sind Philosophen wie Immanuel Kant und so weiter, das sind berühmte Philosophen, die diese Theorie entwickelt haben und die auch im Bildungssystem eingeflossen ist. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht von irgendwas, was sich entwickelt hat, wo man sagen, okay, jetzt wollen wir nicht, ist es vorbei. Nein, wir sprechen von über 400 Jahren Ideologien, die von der Versklavungszeit bis auf Kolonialzeit Zeit haben, sich stark zu etablieren. Und das noch abzuschaffen, das dauert natürlich. Auch trotzdem, ich denke, dass wir sehr langsam damit umgehen. Ich weiß, dass in Deutschland viel Fortschritte gemacht wurde. Als Fachpromotorin in Mannheim sehe ich, wie viele Institutionen, sehr viele Institutionen versuchen, viel zu machen, Zugang zum Themen zu schaffen. Es wird viel gemacht, aber im politischen Bereich würde ich mehr erwarten, würde ich auch noch mehr Möglichkeit erwarten, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Würde ich mir wünschen, dass da auch keine Ausrede mehr gibt, dass ja, das ist nicht Priorität. Ich glaube, dass Menschen zusammen leben können und respektvoll miteinander umgehen. Das ist eine Basis und überhaupt gesunde Wirtschaft zu schaffen. Also ich würde mehr erwarten und würde sagen, es ist nicht einfach. Viele Jugendlichen sind jetzt fit im Thema Antirassismus, Antidiskriminierung und brauchen aber ein bisschen mehr Impuls, brauchen ein bisschen mehr Räume. Ich bin Fahrpromotorin in Mannheim. Allein denke ich, dass das Gebiet auch so groß ist für eine Person. Und dass in der politischen Bereich noch mehr geschafft werden, dass Menschen auch in diesen Berufsbereich noch einsteigen können. Weil wir haben noch viel zu tun.
Wir haben noch viel zu tun, aber man muss natürlich sehen, wenn wir jetzt das, wie Sie historisch eingebettet haben, mit 400 Jahren, dann hat ja jetzt in den letzten Jahren ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Dass es natürlich innerhalb von 5 Jahren alles nivelliert ist, das wird es natürlich nicht geben. Wir hoffen aber, dass es mit diesen Dekolonialisierungsprozessen so weitergeht und dass wir dann irgendwann mal dahin kommen, wo Sie gesagt haben, dass wir innerhalb der Gesellschaft da überhaupt gar keine Grenzen mehr haben und dass das aus dem Bewusstsein heraus, Leute herauskommt. Da wird es aber sicherlich noch eine Zeit dauern. Wir sind aber in dem Prozess mit dabei und wir wollen alle zusammen diesen Prozess begleiten. Deshalb bedanke ich mich jetzt bei
Noch ja? Ganz kurz, wir sind zwar in dem Prozess, wie Sie sagen, aber sehen Sie, ich habe hier auch, ich habe in Benin studiert, ich habe hier auch studiert, sehe aber in der Bildungssystem, dass das Thema immer noch als informelles Angebot nebenbei steht. Und wir können nicht die neue Generation ganz gut begleiten, wenn in der Bildungssystem schon das Thema einen Platz nicht hat. Das ist ein Thema Dekolonisierung, Thema Kolonialkontinuität, Auseinandersetzung mit Kolonialismus. Das muss einen Platz in der Bildungssystem haben, von Kindergarten bis an der Universität. Und da gibt noch viel zu.
Eine Forderung von Ihnen, dass man dieses Thema noch stärker mit in die Bildung hineinbringt. Jetzt sind wir am Ende angekommen bei unserem Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserer Expertin, dieses Mal der Frau Mariette Nicole Afi Amusso vom Eine Welt Forum in Mannheim. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns vergangenen halben Stunde als Expertin zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank und viel Erfolg für die weitere Arbeit. Wiederschauen. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free.